Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Was darf die Europäische Zentralbank? Diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht vor kurzem beantwortet, mit einem viel diskutierten Urteil, das noch immer für Gesprächsstoff sorgt. Gleich unser erstes Thema. In der Türkei ist Kritik am Präsidenten und seiner Familie unerwünscht. Deswegen sollen jetzt die sozialen Medien im Land schärfer kontrolliert werden. Wir berichten, welche Maßnahmen geplant sind. Und in Südosteuropa steigen die Corona-Zahlen. Es gibt immer mehr Infizierte. Unser Korrespondent schildert uns, womit das zusammenhängt. Das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht im Mai gefällt hat, hat für viel Aufregung gesorgt. In Deutschland und in der EU.
Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
Handlungen europäischer Organe, die in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Mit diesen Worten hat Andreas Voskuhle, der damalige Gerichtspräsident, das Urteil verkündet. Und es waren die Worte, die politische Schockwellen ausgelöst haben. Konkret hat sich das Bundesverfassungsgericht mit der Europäischen Zentralbank befasst. Die kauft seit Jahren mit vielen Milliarden Staatsanleihen der Euro-Staaten, um die Inflation zu erhöhen und die Wirtschaft anzukurbeln, so die Ziele der Bank. Aber dieses Anleihekaufprogramm ist teilweise grundgesetzwidrig, sagt zumindest das Gericht, und macht klar, die Deutsche Bundesbank darf nur weiter daran teilnehmen, wenn die Europäische Zentralbank bis zum kommenden Mittwoch, dem 5. August, also darlegt, dass das Anleiheprogramm verhältnismäßig ist. Die EZB hat die Bundesregierung und den Bundestag mittlerweile von der Verhältnismäßigkeit überzeugen können, aber Peter Gauweiler, einer der Kläger, bleibt kritisch. Gauweiler drohte jüngst in den Medien mit einem Antrag auf Vollstreckung des Urteils. Also er drohte damit, dass die Bundesbank bald nicht mehr an den Anleihekäufen teilnehmen kann. Eine komplizierte Gemengelage, über die ich jetzt mit Guntram Wolf sprechen möchte. Er leitet den Brüsseler Think Tank Bruegel. Guten Morgen, Herr Wolf.
Ja, guten Morgen, Herr Rother.
Herr Wolf, dieses Szenario, ich würde das gerne mal durchspielen. Peter Gauweiler stellt den Antrag auf Vollstreckung des Urteils. Er kommt durch damit. Die Bundesbank muss Anleihekäufe beenden. Was würde das für die Eurozone bedeuten oder für die EU?
Ja, es wäre ein riesiger Schock für die Eurozone und für die EU, dass die wichtigste nationale Zentralbank des Eurosystems nicht mehr das durchführt, was die gemeinsam beschlossene Geldpolitik erfordert, wäre ein riesiger Schock. Natürlich wäre technisch es möglich, dieses Problem dann erstmal zu beheben, indem die Europäische Zentralbank anstatt der Bundesbank direkt die deutschen Staatsanleihen kaufen würde. Aber die politischen und auch mittelfristig die Konsequenzen für Marktvertrauen in die Eurozone wären dramatisch. Also wir hätten ganz schnell wieder eine Eurozone-Krise.
Ist denn Unruhe im politischen Brüssel spürbar dieser Tage, auch mit dem Blick auf die Frist nächsten Mittwoch?
Nein, überhaupt nicht. Eigentlich dachte man, dass das ganze Thema schon ad acta gelegt wurde durch die Entscheidung des Bundesfinanzministeriums und des Bundestages festzustellen, dass eben diese Verhältnismäßigkeitsprüfung in der EZB durchgeführt wird und vernünftig durchgeführt wird. Dadurch dachte man, dass eigentlich das Thema jetzt gegessen ist. Aber in der Tat, wenn Herr Gauweiler einen Vollstreckungsantrag stellt, dann kann der Bundesverfassungsgericht in der Tat, ich bin da auch kein Jurist, aber er kann dann durchaus in diese Richtung gehen und nochmal eine zweite Schockwelle auslösen. Ich glaube aber insgesamt, dass es doch eher unwahrscheinlich ist, weil dem Bundesverfassungsgericht doch sehr deutlich gemacht wurde, dass dieses Urteil auf vielerlei Hinsicht wirklich ein inakzeptables Urteil war. Kaum hatte ich je ein so kontroverses Urteil in Deutschland gesehen, dass auch so viel Widerstand auch bei den heimischen Verfassungsrechtlern hervorgerufen hat. Also insofern glaube ich wirklich, es war ein Fehlurteil. Und die Politik hat klar gesagt, dass das, was die EZB macht, vollkommen normale Geldpolitik ist, das, was Geldpolitik auch in anderen Ländern macht. Und insofern sollte das eigentlich okay sein.
Sie haben jetzt die EZB erwähnt, die ja die Bundesregierung überzeugt hat und auch den Bundestag mit diesen Dokumenten, die sie herausgegeben hat, also die EZB. Was ist darüber bekannt? Wie hat die Europäische Zentralbank argumentiert bei diesem Thema, was ja viele Emotionen hervorruft?
Ja, da ist, also in der Öffentlichkeit sind ja nur ein Teil der Dokumente gegangen. Letztendlich denke ich, dass diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, die das Bundesverfassungsgericht einfordert, wirklich eine partikularinteressengetriebene Verhältnismäßigkeitsprüfung ist. Sie interessiert sich zum Beispiel nicht für die Auswirkungen der Geldpolitik auf die Beschäftigung. Und ich denke, die EZB hat in den letzten Monaten mehrfach stark betont, wie wichtig die Geldpolitik und die expansive Geldpolitik der letzten Jahre gerade für die Beschäftigung in Europa war, auch die Beschäftigung in Deutschland. Und dass es natürlich nicht nur Verlierer gibt, sondern eine Menge Gewinner durch diese Geldpolitik gibt. Und das hat das Bundesverfassungsgericht alles ausgeblendet. Und ich denke, in einer politischen Gesamtbewertung in Berlin wurden die verschiedenen Aspekte doch etwas nuancierter durchgegangen, als das doch sehr schematische und platte Bundesverfassungsgerichtsurteil es suggeriert.
Die Europäische Zentralbank ist als Institution komplett unabhängig von der politischen Seite. Ist diese Unabhängigkeit auch in Zukunft gewahrt, wo jetzt erstmals ein Gericht quasi den Prozess in Gang gesetzt hat, dass die Bank reagieren muss, Dokumente herausgeben muss etc.?
Ja, Unabhängigkeit ist ja immer nur Unabhängigkeit innerhalb des Mandates, ist aber nicht eine Unabhängigkeit vor dem Gericht. Die Frage ist, welches Gericht zuständig ist. Auch eine EZB muss sich natürlich an den europäischen Rechtsrahmen halten. Und die EZB und Brüssel und letztendlich alle anderen Europäer sind sich einig in der Meinung, dass der einzige Gerichtshof, der das wirklich einschätzen kann, der Europäische Gerichtshof ist. Und ich glaube, alles andere wäre eine fatale Entwicklung, weil wir dann eine nationale Institution hätten, die über europäische Institutionen Urteile abfällen könnte, was komplett inkonsistent wäre mit der langfristigen Tragfähigkeit der EU als Ganze, nicht nur der Eurozone. Dann kämen wir dahin, dass jedes nationale Gericht, sei das slowakische, das italienische oder das deutsche, jetzt irgendwelche Definitionen aufstellen könnte, was verhältnismäßig sei für eine europäische Zentralbank, dann können wir die gemeinsame Geldpolitik einpacken, da können wir aber auch die gemeinsame Handelspolitik oder Wettbewerbspolitik einpacken. Also insofern muss es klar sein, letztendlich kann nur der EuGH in Luxemburg darüber entscheiden, ob das, was die EZB macht, rechtsmäßig ist und da das einschätzen.
Das deutsche EZB-Urteil und die Folgeneinschätzungen dazu waren das von Guntram Wolf von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Herr Wolf, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Die Politik kritisieren und sagen, was man denkt. Das wurde in der Türkei in den letzten Jahren immer schwieriger, vor allem seit dem Putschversuch 2016. In dessen Folge wurden Zeitungen und Fernsehsender geschlossen, Journalisten wurden inhaftiert. Fast 100 von ihnen sitzen aktuell im Gefängnis. Ein etwas freierer Austausch von Meinungen war bisher noch über die sozialen Medien möglich. Aber auch das könnte sich jetzt ändern, befürchten zumindest Kritiker. Denn heute berät das türkische Parlament über einen Gesetzentwurf, der die sozialen Medien weiter reguliert. Susanne Güsten berichtet aus Istanbul.
Letzte Vorbereitungen für einen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten im Internet. Recep Tayyip Erdogan beanstandet den Sitz seines Jacketts. Sein Bauch schaue heraus, sagt er. Treffen mit der Jugend, hieß dieser Live-Auftritt des Präsidenten auf der Videoplattform YouTube vor ein paar Wochen. Wegen einer Flut von ablehnenden Kommentaren ließ das Präsidialamt die Kommentarfunktion noch während Erdogans Ansprache sperren. Die Nutzer senken kollektiv den Daumen. Mehr als 400.000 Dislikes erhielt das Video seitdem. 100.000 markierten es mit einem Like. Nun will Erdogan die sozialen Medien noch enger kontrollieren. Zum Anlass nahm er einige despektierliche Äußerungen über seinen Schwiegersohn in den sozialen Medien zum Monatsbeginn. Der Schwiegersohn hatte auf Twitter die Geburt seines vierten Sohnes verkündet und einige Nutzer zweifelten die Vaterschaft des Kindes an. Erdogan kündigte daraufhin Konsequenzen an.
Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix?
Wisst ihr, warum wir gegen soziale Medien wie YouTube, Twitter, Netflix und so weiter sind? Damit wir solche Unverschämtheiten ausmerzen können. Wir werden jetzt sofort gesetzliche Vorschriften vom Parlament beschließen lassen, mit denen die sozialen Medien abgeschafft oder kontrolliert werden. Wir werden per Gesetz dafür sorgen, dass der Zugang zu den sozialen Medien künftig beschränkt werden kann und dass sie juristisch und finanziell sanktioniert werden können.
Noch während Erdogan das sagte, wurden landesweit die Verfasser der anstößigen Twitter-Botschaften von der Polizei in Gewahrsam genommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der Präsident sei den sozialen Medien schon jetzt nicht hilflos ausgeliefert, meint der Journalist Ruşen Çakır, der die kritische Internetplattform Mediascope betreibt.
Wenn man in den sozialen Medien etwas teilt, das der Regierung nicht gefällt, dann kann es durchaus passieren, dass nachts die Polizei an die Wohnungstür klopft. Man kann vor Gericht gestellt, verurteilt und eingesperrt werden. Das geschieht ja dauernd. Aber das reicht der Regierung nicht. Sie will die sozialen Medien vollkommen kontrollieren können.
Die Kontrolle soll jetzt kommen. Das entsprechende Gesetz passierte letzte Woche die Ausschüsse im türkischen Parlament und wird am heutigen Dienstag dem Plenum vorgelegt. Der Jurist Yaman Akdeniz, Professor an der Istanbuler Bilgi-Universität und Experte für Internetrecht, hat den Gesetzentwurf studiert.
Demnach sollen alle sozialen Medien, Twitter, Facebook, YouTube, Google, TikTok, Instagram und was es sonst noch gibt, Vertretungen in der Türkei eröffnen müssen und sich türkischen Gesetzen unterwerfen. Ansonsten sollen ihre Dienste so stark gedrosselt werden, dass sie nicht mehr nutzbar sind.
Und das ist noch nicht alles, erläutert Akdeniz.
Dem Gesetzentwurf zufolge sollen außerdem die Daten aller Nutzer der sozialen Medien in der Türkei gespeichert werden. Das wird auf die Gesellschaft wirken wie eine kalte Dusche. Aus Angst, dass ihre Konten und Daten preisgegeben und sie vor Gericht gestellt werden können, werden die Nutzer keine regierungskritischen Inhalte mehr teilen.
Erdogan legt sich also mit den sozialen Medien an. Kann er gewinnen? Ruşen Çakır ist skeptisch.
Wenn der Staat eine Plattform schließt, dann macht eben eine andere auf. Verbietet man YouTube, taucht eine andere Videoplattform auf oder die Leute wechseln zu Podcasts. Das bekommt weder die Türkei noch sonst ein Staat so leicht in den Griff.
Die sozialen Medien sollen in der Türkei enger kontrolliert werden. Ein Beitrag war das von Susanne Güsten. Eine Testpflicht für Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren. Das hat Jens Spahn gestern angekündigt. Damit will der Bundesgesundheitsminister verhindern, dass sich das Coronavirus wieder schnell in Deutschland ausbreitet. Zu diesen Risikogebieten, die die Bundesregierung festlegt, gehören auch fast alle Länder des westlichen Balkans. Denn die Zahlen dort zeigen in den letzten Tagen und Wochen vor allem nach oben. Es gibt mehr Corona-Infizierte und die Sorgen vor einer zweiten Welle nehmen zu. Fragen zur Lage in der Region jetzt an Clemens Fehrenkotte, unseren Korrespondenten für Südosteuropa. Herr Fehrenkotte, wo und warum gehen die Zahlen denn besonders hoch?
Also vor allen Dingen gehen die Zahlen hoch in Serbien, in Bosnien-Herzegowina, in Nordmazedonien und dann angrenzend auch noch nach Kosovo und Albanien. Warum? Schauen wir uns an, wer hat wann in den letzten Malen Wahlen abgehalten? In Serbien war das am 21. Juni. Es war in Nordmazedonien im Juli. Es wurden dort zunächst erstmal sehr, sehr strenge Maßnahmen bei Beginn der Pandemie eingeleitet. Mit die strengsten, mit Ausgangsverboten übers Wochenende. 5 Tage, 5 Nächte konnte man das Haus nicht verlassen oder die eigene Wohnung. Und das wurde dann sehr, sehr rasch aufgehoben. Und dann meinten viele wirklich, es wäre wieder wirklich alles das Leben wie normal. Und deswegen gingen diese Zahlen hoch und vor allen Dingen halt dort, wo auch zum Teil Wahlen durchgeführt worden sind. Und es werden auch, da steht noch, auch bevor in Montenegro sind Wahlen Ende August und kein Mensch weiß noch, die Zahlen sind dort auch schlecht, kein Mensch weiß noch, wie man unter diesen Umständen diese Wahlen durchführen lassen will.
Das heißt, es wird, wenn ich das jetzt richtig verstehe, politisch in Kauf genommen in gewisser Weise, dass, um Wahlen abzuhalten, die Zahlen nach oben gehen könnten?
Also da gibt es jedenfalls diese massiven Vorwürfe in Serbien, unmittelbar danach. Die Zahlen waren, viele waren auch wirklich stolz auf die Disziplin, mit der sie es gemacht hatten, bis Anfang, Mitte Mai. Und da musste man ja 3-4 Wochen vor den Wahlen, die wie gesagt am 21. Juni waren, der Bevölkerung signalisieren, ist alles okay. Es wurden Fußballstadien wieder geöffnet, es gab Spiele in Belgrad mit 25.000 Fans, die dann auf einmal da waren. Und das ist das eine. Das zweite, es kommt auch hinzu, dass es unterschiedliche Angaben gibt, auch vor allen Dingen in Serbien, darüber, wie viel aktive Fälle gibt es eigentlich, wie viel zum Teil Todesfälle. Und es haben einige auch unabhängige serbische Online-Medien berichtet, dass da erhebliche Diskrepanzen gäbe dazwischen.
Die Zahlen steigen, das haben Sie gerade erwähnt. Was für Ressourcen gibt es denn, also Stichwort Gesundheitssystem, um in der Region Infizierte zu behandeln?
Also gehen wir mal zum nächsten Land, Bosnien-Herzegowina, das ja nach wie vor de facto geteilt ist, Republika Srpska, den serbischen Teil und die Föderation. Dort sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 90% der Bettenkapazitäten inzwischen erreicht. Das heißt, wenn es dann noch weiter ein wenig ansteigen würde, wäre dort buchstäblich die Kapazitätsgrenze erreicht. Die könnten auch nicht mehr weiter aufnehmen. Das ist enorm schwierig, in Bosnien-Herzegowina überhaupt hinzustellen. Bei Serbien ist es so, dass die Zahlen jetzt im Anfang Mitte Juli sehr, sehr hoch gingen, sind etwas zurückgegangen. Aber die neuesten Zahlen, jeden Tag gibt es Neuinfektionen von bis zu 400 und mehr aktiven Fällen, die neu dazukommen. Es wurde zum Teil mit dem Bau eines neuen wieder Covid-Ersatzkrankenhauses in Belgrad begonnen. Auch, dass man also Kapazitäten hätte für eine zu befürchtende zweite Welle im Herbst. Die Zahlen sind gegenwärtig in Serbien ein wenig zurückgehend, von daher forciert man das nicht, aber auch in anderen Städten wie Novi Sad richtet man sich darauf ein.
Blicken wir noch nach Österreich. In St. Wolfgang, einer beliebten Tourismusregion, auch bei deutschen Touristen, haben sich mindestens 60 Menschen jetzt infiziert mit dem Coronavirus. Können Sie uns sagen, ob die Behörden die Situation im Griff haben, auch vor dem Hintergrund, was in Ischgl passiert ist?
Also die Behörden in Oberösterreich sind natürlich sehr, sehr bewusst der Tatsache, dass sie überhaupt nicht in einen Ugu kommen wollen mit Ischgl. Die Situation sei eine ganz andere, es seien auch wesentlich weniger ausländische Gäste und auch österreichische Gäste in St. Wolfgang. Das sei also von daher nicht zu vergleichen. Sie behaupten ferner, dass sie also in der Lage seien, den Cluster, der sich da gebildet habe, zu begrenzt zu haben. Das sei einer wie jeder andere auch, der immer wieder mal auftreten würde. Und es gäbe also einen riesigen Unterschied, so sagten die wörtlich, zu Ischgl, dass man also nur wirklich mit 62, wie sagten zum Teil könnten es auch 70 sein, das sei eine kleine Zahl. Und deswegen könnte man das sehr gut begrenzen. Aber es ist natürlich auch klar, die sind sehr, sehr nervös darüber, weil sobald dort, auch was die Ausbreitung von Zurückreisenden angeht, bekannt wird, dass das zurückzufolgen wäre auf St. Wolfgang, brechen natürlich wieder Buchungszahlen. Das geht in diesen Tagen und Wochen automatisch, gehen die Buchungszahlen rasant nach unten.
Informationen von Clemens Fehrenkotte aus Wien waren das zur Corona-Lage in Österreich und Südosteuropa. Besten Dank. Das war Europa heute an diesem Dienstag. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Frederik Rother.